Jeder chronische Schmerz war mal ein akuter.
Chronischer Schmerz kann auch ein Ausdruck eines seelischen Schmerzes sein. Es ist ja auch so, dass Männer und Frauen auch Schmerzen ganz anders empfinden.
Das ist so der Anfang jeder Therapie, dass man die Menschen da abholt, dass man wieder der eigene Chef im eigenen Körper wird.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß! Schmerz ist eigentlich ein Warnsignal unseres Körpers. Ein wichtiges, manchmal sogar ein lebensrettendes. Manche spüren ihn nach einer Verletzung, andere wachen leider jeden Morgen damit auf. Warum bleibt Schmerz manchmal bestehen, obwohl die Ursache längst verschwunden ist? Und wie können wir ihn behandeln, ohne uns in einem Teufelskreis aus Medikamenten und Nebenwirkungen zu verlieren? Genau darum soll es jetzt gehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr zuhört. Ja, mir gegenüber sitzen zwei erfahrene Personen aus der Schmerzmedizin. Und zwar sprechen wir jetzt darüber, welche modernen Therapien es gibt. Von klassischen Medikamenten bis hin zu innovativen Ansätzen, die Körper und Geist gleichermaßen berücksichtigen. Schön, dass Sie meine Gäste sind, Dr. Ute Müxhoff und Dr. Thomas Zegler. Freue mich sehr, dass Sie beide gekommen sind.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Freue mich auch.
Herr Dr. Zegler, Sie haben eine beeindruckend breite Ausbildung, von der Facharztausbildung in Anästhesiologie über Intensivmedizin und Rettungsdienste bis hin zur Gesundheitsökonomie. Jetzt sind Sie ja Chefarzt in der Schmerzklinik am Helios Klinikum Niederberg und auch am Universitätsklinikum Wuppertal. Würden Sie sagen, es gab so einen bestimmten Moment oder ein Erlebnis, das Sie so auf Ihre Spezialisierung gebracht hat?
Ja, das ist ja eine lange Zeit, die ich da überblicke. Und rückblickend, ja, es ist so, ich habe meine Ausbildung in Duisburg begonnen, wo die erste Schmerzambulanz des Landes gegründet war und hatte dann das Glück, relativ schnell da Kontakt zu bekommen. Und das hat mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen. Mhm. Das war neben der Anästhesiologie noch ein Standbein, wo man dann ja nicht nur mit schlafenden Menschen zu tun hat, sondern auch in die Rolle eines behandelnden Arztes kommt. Und das hat mich dann schon wirklich fasziniert.
Ja, einmal hat so das Feuer entfacht und dann sind Sie dran geblieben.
Ja, es ist ja auch eine Art von Medizin, die man nicht alleine macht. Also man braucht Kollegen dazu, Kolleginnen, andere Berufsgruppen. Und das macht es eigentlich schön, weil man dann also im Team ja doch Lösungen findet, die man alleine vielleicht nicht finden würde.
Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Frau Dr. Müxhoff, herzlich willkommen zurück. Toll, dass Sie nochmal da sind.
Dankeschön, ich freue mich auch.
In der letzten Staffel lag der Fokus unserer Folge ja auf der interdisziplinären Zusammenarbeit. Die Schmerzmedizin geht unter anderem Hand in Hand mit der Wirbelsäulenchirurgie. Sie sind ebenfalls Fachärztin für Anästhesiologie mit Zusatzqualifikationen in spezieller Schmerztherapie, Palliativmedizin und Akupunktur. In der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen arbeiten Sie ja schon viele Jahre als leitende Ärztin der Schmerzmedizin und somit auch in Ihrer Geburtsstadt. Warum gefällt Ihnen denn das Ruhrgebiet besser als Berlin, wo Sie beispielsweise studiert haben?
Ich habe nie in Berlin studiert, ich habe in Düsseldorf studiert. Mhm. Und warum ich jetzt wieder im Ruhrgebiet bin, das muss man sagen, hat sich einfach so ergeben. Mhm. Ich bin natürlich auch so ein Ruhrpott-Kind, das muss ich auch zugeben. Und ja, es ist okay, ich fühle mich da wohl.
Ja. Und warum ist es bei Ihnen die Schmerzmedizin geworden?
Ja, da kann ich mich nur dem Herrn Zegler anschließen. Mhm. Also in der Anästhesie hat man ja hauptsächlich mit schlafenden Menschen zu tun, auch nur eine kurze Zeit. Und ich habe dann irgendwie auch, mich hat es auch irgendwie mehr fasziniert, dann auch Patienten länger zu begleiten. Ich hatte ja im Bethanien-Krankenhaus dann eigentlich mit der Schmerztherapie so ein bisschen begonnen. Du kamst da nicht weiter und bin ja dann nach Wuppertal gewechselt zu Herrn Zegler. Und früher haben wir auch viel mehr interventionell gearbeitet. Und ich muss sagen, das handwerklich hat mich eigentlich auch immer fasziniert und war das halt eigentlich eine gute Kombi für beides. Mhm. Ja, so. Und es hat mich eben auch fasziniert, irgendwie Patienten zu begleiten, die Menschen kennenzulernen. Das ist auch heute noch was, was ich auch an der Art der Arbeit sehr schätze.
Mhm. Also so eine längere Kontaktzeit sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Dann starten wir doch jetzt mal richtig ins Thema. Ich habe es eingangs schon gesagt, manchmal wird leider aus einem vorübergehenden Schmerz ein bleibendes Problem. Und gerade chronische Schmerzen, die entwickeln sich ja auch gern mal über einen langen Zeitraum, können verschiedene Ursachen haben. Was genau passiert denn alles im Körper, wenn Schmerzen chronisch werden? Und vor allen Dingen, was macht das auch mit unserem Geist?
Ja, was glauben wir, was da vonstatten geht? Also jeder chronische Schmerz war mal ein akuter. Und wenn ein akuter Schmerz schlecht behandelt wird oder besonders dramatisch ist, dann verändert das was im Körper. Es verändert was in der Übertragung der Informationen, die über Nerven weitergeleitet werden. Und zwar derart, dass ich letztendlich über einen längeren Zeitraum, vermutlich so etwa 3 Monate, hier eine Veränderung der Nervenzellen einstellt. Mhm. Dass wir auch sagen können, die Veränderung des zweiten Neurons, also der Nervenstruktur, auf die verschaltet wird, ist eine ganz andere, auch genetisch eine ganz andere. Hier wird ein Reiz gebahnt, wie das beim Lernen zum Beispiel der Fall ist. Und auf einmal hat dieser Reiz Priorität und wir merken häufiger, ohne dass die ursprüngliche Ursache dann noch eine Rolle spielt, einen Schmerz. Mhm. Und das sagen viele Patienten, das ist unberechenbar, das tritt plötzlich auf, ich weiß gar nicht warum. Das kann dadurch mit begründet sein.
Und ab wann spricht man auch wirklich von chronischen Schmerzen?
Ja, ab 3 Monaten kann man sagen, dass ein Schmerz nach der Chronifizierung, nach dem Chronischwerden, jetzt chronisch geworden ist.
Ich habe es eben auch schon erwähnt, auch wenn wir Schmerzen als unangenehm empfinden, dann haben sie natürlich eine essentielle Funktion. Was macht sie denn auf der anderen Seite so wertvoll, außer dass sie jetzt eben nur ein Warnsignal sind?
Also es ist ja so, das ist so meine Meinung, dass der akute Schmerz, klar, der hat eine Warnfunktion, dass ich mit einem gebrochenen Bein nicht weiter darauf rumlaufe. Aber der chronische Schmerz hat letzten Endes auch eine Warnfunktion, aber eine ganz andere. Ne? Der chronische Schmerz kann auch ein Ausdruck eines seelischen Schmerzes sein. Das ist ja nicht so ganz selten. Und auch das ist natürlich eine Warnfunktion. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass die Chronifizierung natürlich biologisch anhand der Neuronen vonstatten geht, aber natürlich auch das Leben des Betroffenen natürlich massiv beeinträchtigt. Mhm. Jemand, der lange Rückenschmerzen hat, eine körperliche Arbeit zum Beispiel hat, der wird diese Arbeit einfach in dieser Form erstmal länger nicht ausführen können. Mhm. Ja, der hat möglicherweise wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, familiäre Probleme und natürlich auch seelische Probleme. Das ist ja das, was wir als biopsychosoziales Krankheitsmodell bezeichnen. Und dann ist es ja nicht nur ein Neuronenproblem, natürlich auch, aber eben auch ein Ganzmensch-Problem.
Ja, da gehen wir gleich noch tiefer rein, weil das eine sehr spannende Komponente ist. Aber gibt es eben, abgesehen von diesem Warnsignal, noch etwas, dass wir sagen, genau deshalb sind Schmerzen gut?
Ja, ich glaube, es ist besser, Schmerzen empfinden zu können, als sie nicht empfinden zu können. Vermutlich hat das auch in der Evolution eine Bedeutung, denn Schmerzen sind ja Grenzerfahrung. Und wenn man Grenzerfahrungen macht, dann kommt man häufig ja auch weiter. Wenn wir diese Komfortzone, die heute ja so beliebt ist als Begriff, wenn man die verlässt, wenn man ins Unangenehme reingeht, dann weitet man seine Komfortzone eigentlich dann aus. Mhm. Und das scheint dann eine Rolle zu spielen. In vielen Inertionsriten verschiedener Völker spielt Schmerz ja auch irgendwo eine Rolle, also die Schmerzerfahrung, Schmerzüberwindung und dann eine gewisse Euphorie, wenn der Körper, was er ja kann, mit Schmerzen umgeht, produziert er ja viele Hormone, Stoffe wie die Endorphine, Dopamine, die dann auch zu einer Euphorisierung beitragen nach dem Schmerz. Mhm. Also das spielt da schon eine deutliche Rolle.
Auch wenn man vielleicht an den Sport denkt, dachte ich gerade so, ne?
Ja, also die Sporttreibenden sind ja voll von Endorphinen. Das heißt, der Schmerz kommt erst nach dem Sport dann. Und ja, auch da spielt es eine Rolle. Mhm. Also Schmerz ist schon wichtig. Es ist gut, ihn zu haben. Denn ohne diese Warnfunktion, Grenzfunktion sind wir gar nicht so gut lebensfähig. Mhm.
Und er kann ja auch gelernt werden. Ne? Unser Nervensystem ist daran beteiligt, hatten Sie eben gerade schon erwähnt. Selbst harmlose Reize können dann plötzlich ein starkes, unangenehmes Gefühl auslösen. Welche Mechanismen stehen denn genau hinter diesem Schmerzgedächtnis und eben auch der Sensibilisierung?
Also hinter dem Schmerzgedächtnis spielt natürlich erstmal natürlich der Schmerzreiz, wo sich einfach Veränderungen am Nervensystem selber entstehen. Ne? Wenn eine Stelle zum immer Impulse gibt. Dadurch verändert sich was am Nervensystem. Die Schmerzstraße wird immer breiter, zu einer richtigen breiten Autobahn. Mhm. Es werden verschiedene Zentren auch im zentralen Nervensystem aktiviert. Nicht nur dieses schmerzaufnehmende System, emotionale Zentren, ja, Verarbeitungszentren. Und das macht ja sozusagen das Schmerzgedächtnis aus.
Mhm. Haben Sie was zu ergänzen an der Stelle?
Ja, das ist ja richtig. Also wenn wir vergleichen, wie lernen wir? Also wir lernen durch Wiederholung. Und wenn wir etwas sehr dramatisch emotional erleben, dann vergessen wir das auch nicht. Und beim Schmerz ist es ja ähnlich. Mhm. Also wenn wir jetzt eine ganz heftige, dramatische Situation haben, wo Schmerzen passieren, dann werden die auch vermutlich eher gelernt, chronisch, als wenn das nicht der Fall ist. Mhm. Und zum anderen auch wiederholte Reize führen dann auf der Zeitschiene irgendwann zu einer Bahnung und zu einer Chronifizierung. Chronischen Schmerz.
Und ich finde es auch immer wieder interessant, wie unbewusst unser Körper erinnern kann. Ne? Das sind doch bestimmt auch Mechanismen, die da mit reinspielen,
oder? Auf jeden Fall.
Ja, ist richtig, ja.
Ja. Jetzt empfindet jeder Mensch natürlich Schmerzen unterschiedlich. Manche bemerken eine leichte Verletzung kaum, andere erleben bei den kleinsten Reizen schon große Beschwerden. Neben psychischen und sozialen Einflüssen spielt auch die Genetik hier eine Rolle. Wie genau beeinflussen Gene denn unser Schmerzempfinden?
Ich könnte jetzt das nicht genau benennen, muss ich sagen, aber ich weiß, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen. Mhm. Es ist ja auch so, dass Männer und Frauen auch Schmerzen ganz anders empfinden. Man hat auch bestimmte Gene identifiziert. Ja. Mhm.
Warum ist das so, dass wir da geschlechtlich unterschiedlich empfinden?
Nun gut, ist ja auch ein unterschiedliches Hormonverhalten, was da eine Rolle spielt. Das ist jetzt nicht nur die Geburtserfahrung, die immer angemerkt wird. Nein, es ist schon so, dass wir eine unterschiedliche Verarbeitung haben, unterschiedliche Spiegel von Hormonen, auch von die Rezeptordichte, also die Fasern, wo Schmerz empfunden wird, unterscheidet sich. Mhm. Ich glaube aber, dass das gar nicht so wesentlich ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Schmerzempfindung in Anführungsstrichen so groß unterschiedlich ist, was wir draus machen, also wie das geäußert wird. Das hat ja viel mit der Kultur, in der man groß geworden ist, mit der Erziehung etwas zu tun, sodass es für einen Außenstehenden so scheint, als würden Personen unterschiedlich empfinden. Mhm. Manchmal ist einfach die Reaktion, der Umgang mit dem Schmerz oder das Verlernen von Schmerz, also sagen wir eine gesteigerte körpereigene Schmerzabwehr, die man ja auch trainieren kann, etwas, was die Unterschiede ausmacht.
Das heißt, die Prägung spielt da auch einfach eine große Rolle.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn ich gelernt habe zu Hause, oh, das tut mir immer direkt gleich weh, ne, dann werde ich da vielleicht auch sensitiver für.
Genau.
Ja, aber natürlich auch das Umfeld, ne? Also welche Reaktion bekomme ich? Mhm. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle.
Wie wird das aufgefangen?
Habe ich jetzt ein sehr fürsorglich Oje und direkt viel kümmern? Mhm. Oder ist es eher so, moderate Verletzungen? Haben wir bei Kindern, die mal hinfallen, wenn man da sagt, okay, komm, aufstehen weiter. Ja, oder ob ich da jetzt ein riesen Kino mache. Das macht natürlich auch schon, auf der Dauer macht das natürlich schon etwas, ein Umgang mit Schmerz.
Auch die ältere Generation, die häufig Durchhaltestrategien hat und Schmerzen negiert, nicht wahrnimmt. Wir wissen ja auch, dass Unterschiede da sind, ob man Schmerz jetzt als Erkrankung wahrnimmt überhaupt, ob man da einen Arzt mit aufsucht. Das ist ja auch unterschiedlich. Häufig ist ja auch die Meinung, dass Schmerz und Alter gekoppelt sein müssten, dass man da sagt, ist jetzt eben so, tut halt weh. Mhm. Also es spielt schon eine Rolle.
Ja, man muss es, glaube ich, doch ein bisschen differenzierter betrachten.
Ja. Ja, es ist ja halt sehr komplex.
Ja,
so
total.
Wie wir alle sehr komplex sind.
Die Schmerztherapie hat natürlich auch in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Neben klassischen Medikamenten gibt es inzwischen viele nicht-medikamentöse Verfahren. Mit welchen Ansätzen behandeln Sie Schmerzen denn effektiv?
Erstmal kommt es natürlich auf den Schmerz an, welchen Schmerz man hat. Medikamente kommen sicherlich sehr häufig zum Einsatz. Da hat sich natürlich sehr viel getan. Aber die Medikamente sind natürlich nicht alles, womit man, das ist jetzt ein Teil der Behandlung, dann viel aktivierende Behandlung, aber auch psychotherapeutische Behandlung. Das Ziel ist ja, wie eigentlich bei jeder chronischen Erkrankung, dass man den Patienten stärkt in der Selbstwirksamkeit, dass er also selber auch Einfluss nehmen kann auf Befinden, auf Aktivitäten, auf ja sein ganzes Leben wieder. Das ist ja eigentlich das Ziel. Dazu gehören natürlich vielleicht Tabletten, vielleicht Interventionen, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall aktivierende Behandlung. Die ja natürlich auch in der Multimodalen einfach da einfach dazugehört, aber auch psychotherapeutische Interventionen, ja, um Umgang mit Kognitionen. Häufig sind da ja bestimmte Gedanken, Vorstellungen, Glaubenssätze, auf die man Einfluss nehmen muss.
Ich finde, gerade auch wenn es um Medikamente geht, dann sind Schmerzmittel ja manchmal auch so ein bisschen umstritten. Also von zu Hause habe ich gelernt, eben nicht immer direkt zu Schmerzmitteln zu greifen. Ich würde sagen, ich habe da so einen recht gesunden Umgang, weil natürlich auch Schmerzmittel Nebenwirkungen haben können und abhängig machen können. Wann sind sie denn wirklich sinnvoll? Wann schaden sie mehr?
Naja, wenn ich morgens aufstehe und habe wahnsinnige Kopfschmerzen, empfinde ich eine Kopfschmerztablette einfach als Segen. Dann finde ich es, ja, also in solchen Fällen. Es ist natürlich auch so, dass man auch Medikamente in der Behandlung einsetzt, also auch Medikamente, die sehr ein hohes Wirkpotenzial haben, die aber auch natürlich, genau was das Wirkpotenzial ist, aber auch ein Nebenwirkungspotenzial haben. Und das ist natürlich meine Verantwortung auch als Arzt, zu schauen, haben die Medikamente den gewollten Effekt? Wenn ich sehe, die Medikamente haben den Effekt nicht, muss ich halt auch sagen, okay, diese Medikamente bringen nicht den gewünschten Effekt. Jetzt müssen wir auch nicht höher, sondern da muss man auch davon sich wieder verabschieden. Ja, und es ist natürlich so, dass gerade, sagen wir mal, der Fehlgebrauch eigentlich so das Hauptproblem ist, insbesondere bei den Medikamenten, die aus dem zentraldämpfenden Bereich, wozu die Opiate gehören, aber auch andere Substanzen, wo man halt schon aufpassen muss, dass da der Fehlgebrauch nicht eine Rolle spielt. Der spielt wahrscheinlich immer auch so ein bisschen eine Rolle. Es ist ja auch so ein bisschen in den Menschen drin, dass man denkt, ich habe was, ich nehme was. Und dann ist das auch richtig so. Also dieser Glaube an die Substanz ist einfach sehr hoch bei den Patienten. Da müssen wir halt wirklich sehr gut aufpassen, das muss man schon sagen.
Kommt denn da dieses Schmerzgedächtnis eigentlich auch zum Tragen? Ich habe mich das manchmal gefragt, dieses, wenn ich jetzt, weil ich versuche natürlich auch nicht immer direkt was zu nehmen, aber wenn es mir längere Zeit doll wehtut, dann natürlich schon. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich jetzt das aushalten würde und würde nichts nehmen, wäre das dann auch quasi Schmerzgedächtnis? Oder kann man so nicht sagen?
Ich meine, wenn Sie was haben und würden nichts nehmen, dann würden Sie ja gucken, was hilft mir jetzt außer einer Tablette?
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen habe, nehme ich vielleicht Minzöl oder was Kühles oder ich trinke mal einen Liter Wasser. Ja, dann würden Sie halt einfach gucken, was kann ich trotzdem machen? Mhm. Das ist ja schon ein Unterschied, als wenn ich sage, okay, ich habe was und kann gar nichts machen. Das ist halt der Unterschied.
Ja, verstehe. Ja, während Medikamente natürlich auch oft schnell wirken, setzen aber viele moderne Ansätze auf langfristige Strategien. Wir haben einige schon angesprochen, Physiotherapie, Verhaltenstherapie, Akupunktur, das gewinnt natürlich alles an Bedeutung. Wie genau unterscheiden sich denn medikamentöse von nicht-medikamentösen Behandlungsstrategien?
Naja, die ergänzen die. Also das ist ja ein ganzer Potpourri, was Sie da aufgezählt haben. Man muss gucken, für wen passt was. Ne? Medikamente spielen schon eine Rolle, die sind durchaus nicht unwichtig. Erstmal ist ja wichtig, dass man dem Patienten, der Patientin den Schmerz auch abnimmt. Da ist ja was im Körper los, was derjenige häufig gar nicht so richtig versteht. Sie verstehen das nicht richtig, sondern häufig auch das Umfeld, ne? Weil jeder von seinen Erfahrungen ausgeht und sagt, ja, Kopfschmerzen habe ich auch mal oder Rückenschmerzen habe ich auch mal. Und das ist schon mal auch etwas, was einen dann auch etwas einsam macht. Und das ist schon mal das erste Problem, dass man das, glaube ich, irgendwie in Raum braucht, wo man dann ernst genommen wird, wo man dann auch das Gefühl hat, da wird verstanden, was mit mir los ist. Und dann ist es auch wichtig, dass man Patienten schult, dass man sagt, das passiert jetzt in deinem Körper, das ist jetzt passiert, was man ja nicht sieht. Also wenn Sie eine Chronifizierung haben und haben einen Schmerz, den Sie nicht erklären können, dann kann man versuchen, und da ist ja auch die Möglichkeit des Verständnisses sehr unterschiedlich, zu erklären, was im Körper jetzt stattgefunden hat und was dann auch erklärt, warum derjenige das empfindet, was er empfindet. Mhm. Das ist so, glaube ich, der Anfang jeder Therapie, dass man die Menschen da abholt.
Und auch ein Verständnis für sich und seinen Körper zu entwickeln. Ne?
Ja, genau, das hat nichts mit Schuld zu tun, mit Fehlverhalten oder das ist erstmal ganz wichtig, dass man da auch entlastet. Ne? Und dann sind ja die nächsten Schritte, dass man überlegt, welche Vorerfahrungen gibt es. Da gibt es ja sehr viele im System, weil Patienten zu speziellen Kliniken, Schmerztherapeuten kommen, vergehen ja 2 bis 5 Jahre, manchmal auch länger. Und da sind ja viele Therapieerfahrungen, die häufig nicht so schön waren, die frustrierend waren, wo schon viel ausprobiert worden ist. Und da muss man auch die Menschen dann nochmal abholen. Vieles war vielleicht sinnvoll, aber nicht in diesem Kontext. Also man muss dann langsam aufbauen mit einer Therapie. Und wichtig, was Ute Mücksow ja gesagt hat, ist diese Selbstkompetenz wiederzunehmen, dass man wieder der eigene Chef im eigenen Körper wird. Und dazu gehört immer eine Bewegungstherapie, weil Schmerz verändert unsere Range. Also wir haben eine Mobilität, die anders ist. Wir haben eine Körperhaltung, die anders ist. Ne? Also wenn Sie Schmerzen haben, dann gehen Sie nicht so aufrecht und locker durchs Leben. Oder das spielt sicherlich eine große Rolle. Und der Schmerz hat ja was verändert. Das heißt, da mal drauf zu gucken, wie verhalte ich mich, wenn ich Schmerzen habe? Oder mache ich vielleicht auch schon was, um mich zu schonen, was dann den Schmerz wieder weiter triggern kann? Und letztendlich, wie ernähre ich mich? Wie ist mein Schlaf? Ne? Was hat er sozial mit mir gemacht? Ne? Und das ist ja wirklich eine sehr komplexe Geschichte. Deshalb sind die Lösungen auch komplex.
Ja.
Die sind nicht einfach. Mhm. Ne? Und wenn jemand verspricht, ich mache jetzt was und dein Schmerz ist weg, dann wäre ich immer sehr, sehr skeptisch.
Mhm.
Sei es was Technisches oder sei es auch ein Medikament.
Ja, also immer systematisch drauf gucken und nicht isoliert. Genau, weil diese psychosozialen Aspekte, die würde ich mir gerne noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil letztendlich hat das ja Einfluss in unser ganzes Leben, chronische Schmerzen, Arbeit, Freizeit, Beziehung, alles leidet darunter. Deshalb setzt die moderne Schmerztherapie ja eben auch auf diesen ganzheitlichen Ansatz. Wie genau funktioniert das denn in der Praxis?
In der Praxis, also ich arbeite in der Ambulanz und im Rahmen einer multimodalen Schmerzstation. Es ist ja so, dass wir erstmal sehr umfangreiche Anamnese machen. Mhm. Und das, was der Thomas Zierkler sagte, dass man erstmal ernst genommen wird, das ist ja erstmal für die Patienten schon mal eine Sensation, dass man sich wirklich Zeit nimmt, ja, eine umfangreiche Anamnese, und dann schreitet man zum Äußersten, man fasst die Patienten an. Man untersucht die wirklich von oben bis unten, guckt sich alles genau an. Das ist schon mal für die Patienten einfach schon mal, also sehr wertvoll, weil sie sich an dieser Stelle einfach wirklich sehr gesehen fühlen. Das ist ja heute nicht immer unbedingt so gegeben.
Mhm.
Und dann schaut man gemeinsam, wo soll es hingehen? Was sind Ziele? Was sind realistische Ziele? Das ist ja das Erste. Was kann man erreichen? Dann fangen wir in der Regel mit einem ambulanten Verfahren an, wo wir erstmal dann realistische Ziele formulieren, die nächsten Schritte besprechen, welche Medikation, welche Behandlung. Die Patienten bekommen kleine Hausaufgaben mit, was zu erledigen ist. Bis dahin Entspannungsübungen, ja, die Übungen aus der Physiotherapie. Also das kann ich wirklich nur gebetsmühlenartig wiederholen. Ich lasse mir das auch gerne da mal zeigen im Folgetermin. Jetzt möchte ich gerne mal sehen, was haben sie denn da für Übungen gemacht? Jetzt bin ich mal echt gespannt. So, wenn man dann im ambulanten Setting so nicht weiterkommt, wenn man dann auch sieht, also man sieht es ja nicht, man hat dann so ein Gespür, da ist noch was ganz anderes im Busch oder es klappt einfach gar nicht, weil vielleicht auch die familiäre Belastung so hoch ist oder auch die Stimmung einfach sehr schlecht ist, dann ist es auch sinnvoll, einen Patienten aufzunehmen in eine stationäre Behandlung, um dann da einfach noch viel intensiver zu arbeiten, wo natürlich die Frequenz der Anwendung sehr viel höher ist und natürlich auch das Therapieangebot noch viel weiter ist durch psychologische Mitbehandlung, Psychoedukation. Ich selber sehe die Patienten natürlich auch einfach täglich durch die Visite. Um dann einfach noch viel intensiver zu arbeiten.
Mhm. Genau, das wollte ich nämlich gerade jetzt anschneiden, aber ich glaube, das haben wir jetzt schon erklärt, es sei denn, wir können da noch was ergänzen, weil das wäre auch meine Frage. Wenn PatientInnen sehr stark unter ihren Schmerzen leiden, dann reicht ja die ambulante Behandlung manchmal nicht aus. Sie können aber bei Helios gezielt und intensiv helfen durch diese stationäre Schmerztherapie. Wie genau läuft das denn ab, vielleicht mal so Schritt für Schritt?
Also wir machen mit den Patienten Aufnahmetermine, ne, die kommen jetzt nicht akut, sondern das ist eine geplante Aufnahme. Dann geht das ganze Assessment, also jede behandelnde Einheit, also jede behandelnde Profession, das ist ja multiprofessionell, macht ein Aufnahmeassessment. Jeder aus natürlich aus seiner Sicht, wieder mit einer körperlichen Untersuchung. Auch dann werden Therapieziele besprochen. Wir machen dann immer so Schritte, dass wir sagen, der erste Schritt, der zweite Schritt und dann, ne, dass wir auch wöchentlich erstmal Therapieziele formulieren, an denen wir dann auch festhalten, die wir dann auch täglich immer schauen. Ja, und dann haben wir natürlich Teamkonferenzen. Das ist ja eine ganz wichtige Sache in der Teambehandlung, dass wir uns dann austauschen. Ja, wie läuft die Behandlung? Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht gut? Was sind die unterschiedlichen Eindrücke? Ist ja manchmal verblüfft, wenn man denkt, man kennt den Patienten gut und dann sitzt man in einer Teamkonferenz und dann kommen so viele neue Dinge, ja, die man dann gar nicht mitbekommen
die
hat.
Die andere KollegInnen beobachtet haben.
Genau, ne? Oder auch die Patienten mit anderen besprechen. Die besprechen dann nicht mit jedem dasselbe. Und dann kann man natürlich da nochmal so ein bisschen nachschärfen, wie geht's weiter, was könnten die nächsten Schritte sein. Ja, das macht ja eine Teambehandlung aus. So bleiben die Patienten dann 2 oder 3 Wochen dann bei uns. Dann geht's halt, dann schauen wir auch schon, was könnte eine sinnvolle Nachbehandlung sein, welche Möglichkeiten gibt es, ne? Würden wir vielleicht eine Reha empfehlen, würden wir ja vielleicht eine Anbindung auch bei uns empfehlen, also oder auch, was können die Patienten in Eigenregie vielleicht auch selber machen, was sie dann auch, wo die dann auch wieder so richtig Lust zu haben, wenn die merken, so Bewegung geht, Sport geht, das Mensch, das macht auch richtig Spaß. Es gibt ja auch Zeiten, wo die Patienten früher auch schon Sport gemacht haben und wo die auch wahnsinnig gerne daran anknüpfen können, aber die wussten gar nicht wie. Dass sie dann wieder neue Ideen entwickeln können.
Also es geht auch ganz viel darum, neue Impulse zu bekommen, ne? Und eben in die Selbstwirksamkeit wieder zu gehen, ne?
Ja.
Ich glaube, da, wo man Verantwortung abgibt, da ist, da wird's schwierig wahrscheinlich, ne?
Ja, es sind ja auch Ängste spielen ja auch eine Rolle, ja? Die Patienten haben, also die wissen ja auch gar nicht, ne? Es tut weh, ich soll mich bewegen, wie soll das gehen? Also ist es auch sinnvoll, dass da ein Profi an der Seite ist, der erstmal anfängt an einer Stelle, wo es halt gut geht, ja, dass man dann irgendwie mit kleinen Einheiten anfängt, ne? Wenig Gewicht, weniger Wiederholungen und das dann aufbaut, das nennen wir Pacing, also dass man mit kleinen Schritten einfach weitergeht. Dann haben die Patienten bei uns auch so häusliche Belastungserprobungen am Wochenende, wo wir dann auch weiter pacen, ne, wo bestimmte Dinge dann, Hausarbeit, ne, das soll ja auch erledigt werden, die sollen ja am Wochenende nicht im Watte gepackt auf dem Sofa sitzen, dass wir dann besprechen, was geht, ein Zimmer oder in Zeitkontingenten, was dann gemacht werden kann, dass sie einfach sehen, okay, ich bin in der Behandlung und ich komme auch wirklich weiter und ich kann etwas schaffen. Ja, und die Zeitkontingente, was ich jetzt auf Sozialkontakte, dass man sagt, okay, eine halbe Stunde und dann gehst du halt einfach nach Hause, auch wenn du keine Schmerzen hast. Aber dann dieses Gefühl, ich habe an einem sozialen Event teilgenommen und gehe nach Hause und es geht mir nicht schlecht. Das sind ja wertvolle Erfahrungen. Ja, auch das hat ja was mit dem Schmerzgedächtnis zu tun.
Ja, also quasi auch so Erfolgserlebnisse dann wieder zu spüren.
Genau, ne? Zu sehen, ich schaffe was. Ne? Pacen, es geht halt immer weiter in kleinen Schritten.
Jetzt haben wir gerade nämlich genau anfangs die stationäre Schmerztherapie besprochen. Jetzt gibt es aber ja auch noch den Mittelweg bei der tagesstationären Therapie. Hat ja den Vorteil, dass man dann eben abends wieder nach Hause kann. Was hat das denn sonst noch für Vorteile oder wann nutzen Sie das gerne?
Ja, es hängt ja von den Patienten ab, ne? Das heißt, man muss ja in einer akzeptablen Entfernung zu der Behandlungsstätte wohnen, damit man das dann auch irgendwie wahrnehmen kann und nicht durch eine längere Autofahrt dann Schmerzen ganz woanders hat als vorher. Das kann sinnvoll sein bei Menschen, die sich von einem Haustier nicht trennen können oder von einem Ehepartner, den sie vielleicht mitversorgen. Vielleicht gibt's dann auch Kinder im Haushalt. Also, dass man gar nicht sich jetzt für 14 Tage, 3 Wochen irgendwie irgendwo ausplanen kann und will. Da ist es sicherlich ein Angebot. Aber auch bei Patienten, die nicht zu krank sind. Ne? Weil wenn man jetzt an die Medikamente, an die Pharmakotherapie denkt, dann verwendet man ja zentral, also im zentralen Nervensystem, wirkende Stoffe. Und abhängig von begleitenden Erkrankungen ist es schon sinnvoll, im Krankenhaus das dann mit zu beobachten. Oder auch wenn man sogenannte invasive Verfahren anwendet, wenn man Infusionstherapien anwendet, dann mag das sinnvoller sein, auch stationär. Aber manchmal ist auch eine Kombination von beiden in gewissen Abständen etwas Sinnvolles.
Mhm. Es gibt ja auch noch die interventionelle Schmerztherapie. Da geht es um minimalinvasive gezielte Eingriffe, um chronische Schmerzen zu behandeln. Was sind denn da so die Einsatzgebiete und welche typischen Verfahren gibt es?
Gibt es, aber auch da nicht von Anfang an. Das sind Methoden, die man selten ergänzend zum Einsatz kommen lassen kann. Das sind zum Beispiel Spritzen ans Nervensystem, an Nervenknotenpunkte des vegetativen, also des autonomen, also des nicht steuerbaren Nervensystems. Solche Blockaden sind manchmal sinnvoll, weil die auch zu einer Veränderung führen der Durchblutung, weil die, wenn ich das so jetzt ganz platt ausdrücke, so Blockaden durchbrechen können und dann im Heilungsprozess schon eine Rolle spielen. Es gibt ja als Anästhesisten hat man ja die Möglichkeit, an die unterschiedlichsten Strukturen des Nervensystems mit Medikamenten, die da wirken, eine Linderung, die kurzfristig in der Regel ist, zu erreichen. Man muss sich gut überlegen, ob man das einsetzt, ob man Katheterverfahren einsetzt, die dann eine längerfristige Möglichkeit darstellen, vielleicht auch Bewegung wieder ermöglichen.
Wie funktioniert das? Weil ich kenne Katheter jetzt eher im Zusammenhang mit anderen Bereichen, aber nicht so klassisch aus der Schmerz.
Ja, also wenn Sie zum Beispiel einen Rückenschmerz haben, der aufgrund einer Enge im Bereich der Wirbelsäule entstanden ist und man hat jetzt in diesem Bereich vor dem Rückenmark einen Katheter und gibt darüber Medikamente, die eine Nervenblockade machen, dann kann, wenn das sorgsam titriert ist, der Schmerz erheblich weniger werden, die Bewegungskompetenz erstmal zurückkommen, solange dieser Katheter liegt. Manchmal ist das auch einfach der Effekt, wieder in die Bewegung reinzukommen. Ähnlich funktionieren ja stimulierende Maßnahmen wie die Neurostimulation, die da auch eigentlich in demselben Bereich eine Wirkung entfaltet. Auch hier muss man wieder sehen, das sind vielleicht unter 1% der Patienten, die dafür in Frage kommen. Denn bei allen, was so verführerisch klingt, es sind auch nicht die Methoden, die jetzt, man macht's und dann ist man schmerzfrei. Das können Hilfen sein, das kann eine deutliche Linderung bringen. Deshalb ist es wichtig, testweise so etwas durchzuführen, zu sehen, wie lange war denn die Wirkung? Hat sie die Wirkdauer des Medikaments überdauert? Hat die Stimulation, wenn man mit Neurostimulation arbeitet, auch einen Effekt, der nachhaltig ist und lange ist? Und dann kann man natürlich überlegen, ob das Verfahren sind, die man häufiger einsetzt oder dauerhaft einsetzt.
Zum Abschluss vielleicht gerne noch mal so kurz der Blick in die Zukunft. Bei meiner Vorbereitung bin ich auf computergestützte Wirkstoffforschung gestoßen. Und zwar hat die Medizinische Uni Wien wohl eine Methode entwickelt, um Schmerzmedikamente mit weniger Nebenwirkungen zu finden. Und da ging es auch um einen Wirkstoff, der ähnlich wie ein Opioid wirkt, aber deutlich weniger Begleiterscheinungen hat. Welche Ansätze oder vielleicht auch digitalen Ansätze in der Schmerztherapie und welche Entwicklungen sind hier denn vielversprechend?
Ja, ich weiß, dass die Uni Wien jetzt auch Sponsoren sucht, um das also weiter zu erforschen. Ich glaube, dass tatsächlich auch die allseits immer genannte künstliche Intelligenz eine große Hilfe ist. Wir sammeln ja recht viel Information von unseren Patienten durch die ausführliche Anamnese und Dokumentation. Auch was so angedacht ist, über Gesundheitskarte an Daten zu bekommen, das würde ich nicht nur als negativ sehen. Also wenn wir wissen, welche Patienten welche Medikamente nicht vertragen, wie sie drauf reagieren, dann können wir Medikamente eher auch designen, dass wir sagen, also im Augenblick ist es ja immer noch so, ob sie Mann oder Frau sind, dreimal eine oder mit ähnlichen Dosierungen. Und ich glaube, da brauchen wir ein Feintuning. Und ich glaube auch, die Entwicklung ist so rasch, dass wir das auch in wenigen Jahren bewerkstelligen können. Dass wir mit einer besseren Verträglichkeit verordnen und auch mit einer sicheren Auswahl von Medikamenten, wo wir von vornherein dann schon wissen, für wen die geeignet sind und für wen aber nicht.
Glaube ich auch, dass sich das weiterentwickeln wird. Das ist ja ein Riesenbedarf. Und sagen wir mal so, wir haben ja jetzt auch nicht so viel zur Verfügung, was die Schmerzmittel angeht. Also ich sehe dem schon eher positiv und hoffnungsvoll entgegen. Das muss ich auch sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da einfach viel Entwicklung Bedarf ist, um vernünftige oder sagen wir bessere Schmerzmittel zu haben mit weniger Nebenwirkungen. Mhm. Und da ist natürlich die KI einfach großartig. Mhm.
Ja, spannend. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt darauf, was da noch kommt. Aber schön, so eine positive Prognose von Ihnen beiden zu hören, gerade für so ein Thema, das wir heute besprechen. Ich glaube, es ist deutlich geworden. Schmerzen sind natürlich mehr als nur ein körperliches Symptom. Es ist eine komplexe Herausforderung, bei der es eben ein individuelles und interdisziplinäres Vorgehen braucht. Schön, dass Sie beide auch ja hier berichtet haben und auch so eng mit den anderen Fachabteilungen zusammenarbeiten. Vielen Dank für den Einblick in diese ganzen unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten. Dr. Ute Müxhoff, leitende Ärztin in der Schmerzmedizin, und Dr. Thomas Zekler, Chefarzt im gleichen Bereich, jeweils aus den Helios-Kliniken in Oberhausen, Niederberg und Wuppertal. Dankeschön.
Dankeschön auch.
Vielen Dank.
Wenn ihr euch nicht nur für die Schmerztherapie interessiert, sondern auch für moderne Endoprothetik, dann hört auch gerne beim nächsten Mal rein. Wir sprechen dann nämlich konkret über den Einsatz von Gelenkersatz und da vor allem, ob auch vielleicht ein Comeback im Sport möglich ist. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.